Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lissar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Herzlich willkommen an alle, die uns gerade zuhören. Und ich hoffe, es geht euch ganz fabelhaft. Und ich habe euch heute ein wundervolles Thema mitgebracht. Und ich wollte schon immer selber irgendwie noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Und da eignet sich doch ein Podcast wunderbar, um etwas Neues dazu zu lernen. Und zwar sprechen wir heute über Karate. Und zu diesem Thema habe ich Julia Weinzettel eingeladen. Julia kennt ihr ja bereits aus der Investorinnenreise. Also sie ist Investorin, sie ist Buchautorin von mehreren Büchern. Also eines der letzten war Conscious Culture, Unternehmen in der Zeitenwende. Sie veranstaltet auch diverse Retreats und ja, ist natürlich auch eine Meditationsenthusiastin, wie ihr auch in der einen oder anderen Folge schon mitbekommen habt. Und vor allem ist sie auch praktizierende Karateka. Das heißt, sie ist Trägerin des schwarzen Gürtels. Und ich sage es mal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
Hallo liebe Jana, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir plaudern ja heute über ein Thema, das ich im Grunde irgendwie durch dich kennengelernt habe. Also auf einem der letzten Events, wo wir gemeinsam waren, hast du dann irgendwie gesagt, du machst Karate und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und war da irgendwie ganz, ja, wie soll man sagen, fasziniert. Ich kannte eigentlich bis dato niemanden, der diese Sportart oder ja, kann man sagen, Sportart, ist das eine Sportart, praktiziert und fand es auch sehr interessant, mit welcher Begeisterung du das so erzählt hast und du trainierst ja auch recht viel dafür, bist ja jetzt gerade auch wieder auf dem Sprung, um quasi die nächsthöhere Stufe zu erklimmen, also du legst jetzt die nächste Prüfung ab und jetzt wollte ich einfach mal so ein bisschen ja, mehr darüber lernen, mehr darüber erfahren und vor allem, warum hast du damit angefangen? Also was war für dich der bewegende Grund, das jetzt als so einen festen Bestandteil in dein Leben zu integrieren und auch doch recht viel dafür zu trainieren?
Also eigentlich ist der Grund ein total banaler Grund gewesen. Und zwar, ich habe einen Film gesehen, The Matrix.
Okay.
Und das hat so toll ausgeschaut, was der Keanu Reeves dort gemacht hat. Und dann dachte ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und bei mir um die Ecke gab es ein Dojo, heißt das. Das ist der Ort, an dem man Karate trainiert. Und ich wollte einfach nur, ich dachte, das ist einfach was Tolles und ich probiere das aus. Und dann bin ich dort hineingegangen. Und dann war das ganz eigenartig. Es war nämlich tatsächlich so, wie man von anderen Leuten hört, dass sie haben jemanden gesehen und das war Liebe auf den ersten Blick. Und bei mir war das so, ich hatte meine erste Karate-Stunde, in die ich eigentlich zufällig gekommen bin und ich habe gewusst, das ist mein Sport.
Wow. Aber was war das? Welche Gefühle hat das in dir ausgelöst? Also was hat dich daran so begeistert?
Also nach der ersten Stunde war ich einfach nur tatsächlich begeistert. Heute habe ich das natürlich analysiert, was der Grund ist, warum ich so begeistert bin und einfach auch ein bisschen, warum die Leute, die mit mir trainieren, so begeistert sind. Und wenn man das ein bisschen übertragen will, dann geht's in diesem Sport eigentlich darum, dass man, es ist ein Sport, wo man sich sehr konzentrieren muss. Und wir konzentrieren uns in unserem Leben ja sehr oft stark in unserer Arbeit. Und in dieser Sportart muss man sich mit dem Kopf und dem Körper konzentrieren. Man muss sozusagen beides gleichzeitig machen, weil es eine koordinative Übung ist. Arme, Beine und auch das Becken und der Kopf, alles macht etwas anderes. Und zwar gleichzeitig. Und das hat dann einen sehr spannenden Effekt, wenn man das ein bisschen von einer anderen Seite betrachten will, weil man so beschäftigt ist, dass man an nichts anderes denken kann als das, was man gerade tut. Und da gibt's
Okay, also es hilft dir quasi so in diesen magischen Present Moment zu kommen.
Also es ist einfach so, dass du absolut und total im Jetzt bist. Es gibt nichts anderes, weil es geht alles sehr schnell. Es ist auch sehr anstrengend. Es ist für den Körper etwas Gutes, weil man durchblutet ist und aufpassen muss. Und die Effekte, die nicht nur ich so sehe, sondern eben auch Trainingspartner von mir, es ist tatsächlich so, wenn ich nach den 1,5 Stunden Training herauskomme aus dem Karate-Dojo, dann habe ich manchmal ganz vergessen, also ich habe meine To-Do-Liste vergessen. Ich habe mich so, es war wie ein kleiner Urlaub, ein Kurzurlaub aus dem Alltag. Und das fällt mir natürlich nachher wieder ein, aber für diese 1,5 Stunden hat es das nicht gegeben. Und das ist etwas sehr Befreiendes oft für den Geist, wenn wir manchmal so im Grübeln sind oder drüber nachdenken, was wir noch alles tun müssen und ein bisschen in der Zukunft oder in der Vergangenheit auch hängen. Und mit dem Karate, einer der Effekte, den ich sehr spannend finde vom Karate, ist, dass es dich dazu zwingt, in dich genau in diesen Moment, auf diesen Moment zu konzentrieren und dass der Körper wirklich auch ganz präsent ist, also der Geist ganz präsent ist in deinem Körper zu diesem Zeitpunkt.
Okay, das verstehe ich. Und wie oft trainierst du?
Ich trainiere mittlerweile 3-mal in der Woche. Manchmal sogar ein bisschen mehr.
Okay, wow.
Das hat sich ergeben, muss ich sagen. Also ich denke, wenn man anfangen wollen würde mit Karate, dann würde man auch wirklich gut unterwegs sein, wenn man das einfach 2-mal in der Woche macht. Wenn man sagt, das ist jetzt mein Sport, dann mache ich das 2-mal in der Woche, dann ist das schon eine gute Frequenz.
Ja, und also Karate ist ja im Grunde nicht nur Sport, sondern im Grunde ja auch eine Verteidigungsmöglichkeit. Also das heißt, du kannst dich jetzt auch perfekt verteidigen, dich kann niemand angreifen.
Ja, und dazu muss ich gleich sagen, also in der Philosophie der fernöstlichen Kampfkünste ist die, also manchmal hat man das Gefühl, dass es irgendwie, also das ist jetzt, ich würde jetzt es geht eben tatsächlich um die Verteidigung. Es geht auch nicht um den Angriff, sondern es geht um die Verteidigung. Es ist eine sehr alte, die ganzen Kampfkünste sind ja auch alle sehr alt. Das Karate kommt aus Japan. Karate ist der Kampf mit der leeren Hand. Das war eben früher so, dass den Menschen die Waffen verboten waren und dann haben sie heimlich den Kampf mit der leeren Hand trainiert. Es war auch etwas, was man im Geheimen gemacht hat, ganz viel früher.
Also leere Hand, weil da keine Waffe drin war.
Genau.
Okay. Und also das gibt dir sicherlich auch nochmal so eine ganz andere Selbstsicherheit, oder? Wenn du jetzt auch unterwegs bist und am Reisen bist. Du hast ja auch eine Tochter. Ist das auch was für sie? Hat sie das auch schon mit dir ausprobiert?
Sie hat das mit mir ausprobiert. Da war sie allerdings ein bisschen zu jung, denke ich mal. Also sie hat das mit mir ausprobiert, da war sie 5.
Okay, das ja, ist, ja.
Das ist zwar, es gibt Kinderkarate und das ist auch sehr verspielt und hat also sehr wenig zu tun mit dem Karate, das ich jetzt mache. Aber ich muss sagen, es war trotzdem, glaube ich, einfach, also für sie hat es damals, ihr hat es nicht so gut gefallen. Im Karate braucht man auch ein bisschen Dehnung, weil man die Beine heben muss. Und das hat super funktioniert. Aber das Karate selber ist im Moment nicht etwas, was sie jetzt so irgendwie, wobei sie geblieben ist.
Ja, und du bist ja neben dem Karate noch, also eine Meditationsexpertin oder Enthusiastin, also du meditierst viel, es gibt ja auch eigene Meditationen und wir haben ja auch letztens von deiner Meditationschallenge auch erfahren. Wann hast du angefangen zu meditieren? Also war das Meditieren vor dem Karate oder umgekehrt?
Ich würde sagen, das Karate war vor dem Meditieren und es ist sehr interessant, denn ich sehe das Karate jetzt mit dem vielen Meditieren auch aus einem anderen Blickwinkel. Also, das Karate, das ich mache, Shotokan Karate, ist sehr traditionell. Das heißt, wir fangen das Karate mit eben Verbeugungen an und setzen uns dann alle auf den Boden im und mache eine Kurzmeditation, bevor wir starten. Das dauert eine Minute. Und am Ende eines Trainings gibt es auch nochmal eine Minute, da werden einfach nur die Augen geschlossen und es wird geschwiegen. Und für mich war das früher einfach eine Minute Augen schließen. Und dann hat sich schon etwas geändert. Also es haben sich zwei Dinge geändert. Das eine war, ich verstehe diese Minute mittlerweile anders. Durch das viele Meditieren, das ich so mache. Also ich nutze diese Minute für mich anders. Und das zweite war, ich konnte im Karate, gibt's in vielen Kampfkünsten, aber nicht in allen. Es gibt drei Teile. Der erste Teil ist die Grundschule, da lernt man diese Techniken, die man auch immer wieder wiederholt. Ein anderer Teil ist das Partnertraining, da trainiert man mit einem Partner. Das ist wirklich, also gegeneinander oder miteinander. Und der dritte Teil, der heißt Kata. Und das sind Abfolgen, das ist der Kampf gegen den imaginären Gegner. Und da, das ist wie eine Art Tanz, kann man sich das vorstellen. Das sind Bewegungsabläufe, die man auswendig lernt und die man dann auch praktiziert. Und zwar nicht gegen jemanden, sondern die macht man alleine. Und wenn man sie in der Gruppe macht, was wir auch im Training machen, dann machen wir sie trotzdem nicht gegeneinander, sondern alleine. Das sind, und die, da gibt's 29 im Shotokan Karate. Verschiedene, die verschiedene Namen haben und verschiedene, also die haben alle Namen und haben verschiedene Inhalte und Schwerpunkte. Und diese Übungen, wenn man sie auf die Meditation übertragen will, sind tatsächlich Moving Meditations, weil man sich ganz darauf konzentriert, diese Übungen ganz exakt auszuführen. Die haben auch einen Rhythmus, also manche Bewegungsabläufe, Technik, Teile sind schneller, manche sind dann ganz langsam. Die Atmung hat einen ganz wichtigen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die hat auch, das kennt man vielleicht vom Karate, das ist der Kampfschrei, der Ki-Ai heißt der. Und ein Ki-Ai heißt eigentlich das Ki, also das, viele Leute kennen das auch als Qi, diese Lebensenergie. Und ist das Ki. Und Ai heißt Harmonie. Und der Kampfschrei ergibt sich dann, wenn man auf etwas auftrifft und dadurch durch die Atmung und dass man seine Atmung ausstößt mit einem Laut, bringt man so seine Energie in Harmonie. Und jede Kata hat auch zwei dieser Kiais und die gehören eben auch zu diesem Prozedere. Und aus den Filmen kennt man das vielleicht, wenn dann es gibt so im Kung-Fu, die Leute dastehen und Figuren machen und dann machen sie Kata. Und da sind sie wirklich selbstzentriert und in sich versunken und üben diese Bewegungen so schön und exakt wie möglich und im richtigen Rhythmus auszuführen.
Und was hat es mit diesen ganzen Gürteln auf sich? Also man kennt es ja vom Karate, also so auch aus den Filmen, dass es da immer so ganz viele Gürtel gibt. Hat automatisch jeder im Karate einen Gürtel oder muss man sie sich quasi so erarbeiten?
Die Gürtel, die muss man sich erarbeiten. Das fängt an mit Weiß, wenn man zum ersten Mal hinkommt, hat man einen weißen Gürtel und dann gibt es Farbgürtel. Das geht dann weiter mit Gelb, Orange, Grün, dann gibt es zwei blaue, drei braune bis zum ersten schwarzen. Und die Farbe wechselt man, indem man eine Prüfung macht. Und die Prüfung wird in dem Karate-Dojo abgenommen und dann kann man den nächsten Gürtel machen. Und das war ein bisschen spannend, wenn man dann eigentlich im Erwachsenenleben sich einer Prüfung unterziehen muss. Das ist ziemlich aufregend, muss ich sagen, dass man plötzlich körperlich jemandem etwas vorzeigen muss und der entscheidet dann, ob man diese Prüfung bestanden hat oder nicht. Das ist eigentlich eine sehr spannende Erfahrung, die man im Erwachsenenleben ja sonst so nicht mehr hat. In der Schule ist das ja öfter so, dass man Wettkämpfe hat oder irgendwas vorzeigt oder so. Und für mich war das eigentlich dann auch total interessant, das nochmal im Erwachsenenleben zu haben und auch spannend, weil man seinen eigenen Fortschritt immer wieder sieht, indem man halt dann eine andere Farbe trägt und zum Schluss vielleicht auch schwarz.
Ja, naja, und du hast jetzt deinen schwarzen, das heißt jetzt bei dir geht es jetzt um den zweiten schwarzen Gürtel.
Das ist meine nächste Prüfung.
Wow. Und jetzt zurückblickend, was würdest du sagen, wie hat dir das geholfen, vielleicht sogar auch in Kombination mit den Meditationen, ein besseres Leben zu führen und auch eine bessere Investorin zu werden?
Ich glaube, wo es mir wirklich sehr hilft, ist, es hilft mir, mich zu konzentrieren und es hilft mir, ein bisschen mich in der Gelassenheit zu üben. Und eine bessere Investorin zu sein, hilft es mir dadurch. Da hilft auch das Meditieren natürlich. Und das sehe ich im Karate eigentlich auch irgendwann, und das kennt man auch aus anderen Sportarten oder aus anderen Dingen, die man lernt. Sehr oft ist es so im Leben, dass man irgendwann hat man so das Handwerk ein bisschen gelernt. Und der nächste Schritt ist dann, wenn man so ein bisschen das Handwerk gelernt hat oder ein bisschen zum Beispiel im Sport die richtigen Muskeln hat oder ein paar Techniken kann oder so, dann ist der nächste Schritt eigentlich, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und ich finde beim Investieren, und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, ist es so, dass wenn man sich ein bisschen, also erst einmal finde ich Investieren immer ein bisschen aufregend. Also wie ich meinen ersten Put verkauft habe oder meinen ersten Spread gesetzt habe oder so, das habe ich schon immer sehr aufregend gefunden. Und dann ist es ja eigentlich so, dass man, wenn man erfolgreich investieren möchte, dann sollte man ja nicht eine Aktie kaufen, wenn sie gerade steigt, und sie verkaufen, wenn sie gerade fällt. Das ist ja eigentlich das, was man strategisch sich anders überlegt.
Also das antizyklische Investieren.
Ja, antizyklische Investieren als eine von vielen oder mehreren Strategien, die du ja auch unterrichtest. Und ich denke irgendwie, dass es oft dann gar nicht so einfach ist oder mir fällt es nicht so leicht, dass jetzt habe ich eine Aktie gekauft und die fällt jetzt gerade ein bisschen. Und jetzt gerade. Und also das ist doch ein bisschen eine emotionale Geschichte, dass man sich einfach diese Selbstsicherheit behält und sagt, ich habe jetzt eine Strategie gewählt, die habe ich mir jetzt wirklich gut überlegt. Ich habe jetzt recherchiert, ich habe das Unternehmen recherchiert, ich kenne mich aus, ich weiß, dass ich das so machen will. Und doch, natürlich, wenn man seine Trading-Plattform aufmacht, da oszilliert es ja, da sind die Zahlen rattern, wenn der Markt offen ist. Das ist eigentlich ein bisschen etwas, was schon eine kleine Stresssituation ist. Und dass man da diese Gelassenheit behält und auch ein bisschen diese Selbstsicherheit hat und sagt, ich habe eine Strategie, die ist richtig. Und ob das jetzt gerade steigt oder fällt in den nächsten 2-3 Tagen oder so, das kann ja mal passieren. Das ist ja was ganz Normales, dass man da irgendwie seine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle hält. Also da hilft mir das Meditieren und auch das Karate schon dabei. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du bist ja sicher viel gelassener als ich.
Ja, das kommt mit der Zeit. Ja. Das kommt mit der Zeit. Ich glaube, wenn du heute einen Warren Buffett fragst, der das seit Jahrzehnten macht, also wenn du den fragst, ob der über irgendeine Aktie, die gerade in seinem Portfolio mal kurz im Minus ist, oder selbst wenn die ein halbes Jahr oder ein Jahr im Minus ist, ob der sich da Sorgen macht, da wird dich angucken und sagen, nein. Ja, es gibt ja auch ein Video von ihm, war das er oder der Charlie Munger? Einer von den beiden. Also es gibt auf jeden Fall ein Interview auf YouTube, wo die so gefragt werden, also einer von den beiden, die Coca-Cola-Aktie ist gerade so und so viel Prozent im Minus. Macht Ihnen das keine Sorgen? Are you not worried? Und der so, nein. Und jetzt würde natürlich jemand, der nicht das versteht, wie die Strategien funktionieren und wie das alles so zusammenhängt, denken, oh Gott, wie kann der da so ruhig bleiben? Und der hat dann auch letztendlich gesagt, wenn man da nicht diese emotionale Stabilität hat, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für einen. Und die sind halt einfach überzeugt von den Investments, die sie tätigen. Natürlich kannst du auch mal irgendwann bei einem auch falsch liegen, aber du wirst nicht, wenn du so intensiv prüfst und recherchierst, bei allen falsch liegen. definitiv nicht. Und das kommt wirklich mit der Zeit, mit der Erfahrung, weil du einfach wirklich so viele Fälle dann hast von Aktien, wo du genau so gehandelt hast und eingekauft hast, wo vielleicht gerade ein Event in der Company war, dann ist die Aktie halt mal abgestürzt, dann kaufst du da, weil es ein fantastischer Preis ist, dann kann es sehr gut sein, dass die nochmal nach unten geht. Ich hatte auch Ende letzten Jahres auch in einer Aktie mich eingekauft, die hatte ich sehr, sehr lange auf der Watchlist, dann habe ich sie gekauft, dann ist die nochmal runtergegangen und inzwischen ist es jetzt nicht mehr so, dass ich sage, oh mein Gott, Hilfe, das ist schlimm. Wenn ich jetzt natürlich zurückdenke und so meine ersten 1-2 Jahre als Investorin, war das sicherlich auch nochmal ein anderes Empfinden als jetzt nach knapp 17 Jahren, über 17 Jahren an den Kapitalmärkten. Das heißt, du wirst irgendwann, weißt du einfach, dass das funktioniert. Und du weißt einfach, dass die Aktie dann zurückkommt, weil du verstanden hast, dass es einen Wachstumsmotor gibt, einen Gewinnwachstumsmotor in diesem Unternehmen. Das braucht es. Also das muss man im Vorfeld einfach geklärt haben. Was kann die Gewinne dieser Company in den nächsten Jahren auf jeden Fall zum Sprudeln bringen, weil die Gewinne sind ja das, was die Aktienkurse treiben. Und das kommt wirklich mit der Zeit. Wahrscheinlich ist es auch beim Karate auch so, wenn du jetzt vielleicht ein Jahr nur Karate machst und dann, keine Ahnung, wirst du auf der Straße angegriffen. Ja, und es ist ja ein Selbstverteidigungssport, dann bist du vielleicht nervöser, als wenn du 15 Jahre Karate machst oder 8 Jahre Karate machst und dann wirst du angegriffen oder vielleicht zum zweiten Mal sogar angegriffen. Ja, man wünscht niemandem einen Eingriff, aber du bist selbstsicherer dann wahrscheinlich in der Situation und ich glaube, so ist es auch mit dem Investieren, weil du viel öfter bestimmte Situationen schon einfach erlebt hast. Du verstehst auch, dass dieses ganze Hoch und Runter an der Börse, dass das so also das gehört so dazu und du verstehst ja auch die Treiber, ja, sowas wie die Zinsen ändern sich, na mal steigen die, mal fallen sie, das hat alles eine Implikation, Anleiherenditen steigen und fallen, das hat auch eine Implikation, also es gibt ja auch viele, die mit einem Marginkonto zum Beispiel handeln und wenn natürlich die Anleiherenditen steigen, dann wird auch das Marginkonto ein bisschen teurer, ne, und dann kann es sein, dass dann auch bestimmte Trader sagen, so jetzt verkaufe ich auch mal wieder ein paar Aktien, ne, und umgekehrt, wenn die Anleiherenditen fallen, dann wird es halt günstiger, dann greifen die wieder zu und dann investieren die halt mehr. Und so, wenn du all diese Dinge im Laufe der Zeit verstehst, miterlebt hast, wirst du echt entspannter. Und vor allem, wenn du zusätzlich noch Strategien hast für verschiedene Marktphasen. Das ist auch etwas, was mich definitiv auch deutlich entspannt. Das heißt, ich weiß dann einfach, okay, selbst wenn jetzt vielleicht, wenn ich mich in eine Position einkaufe und die Position ist gerade noch im Minus, weil die Aktie muss über dieses Event, was den Kursverfall ausgelöst hat, mal drüber gehen. Na, da muss ich erstmal so ein bisschen Gras drüber wachsen. Na, da müssen die nächsten guten News kommen. Na, die Gewinne wieder, na, also die Company muss wieder ein paar nette Zahlen präsentieren. Am besten alles so die Analysten überraschen mit positiven Zahlen. Ja, oder die Guidance, die eigene Guidance schlagen, dann geht das auch wieder nach oben. Aber es ist einfach schön, wenn man zusätzlich diese schönen Strategien hat, wie man einfach trotzdem dann Geld verdienen kann. Und das, ja, was mir einfach hilft, neben der langen Erfahrung, die mich dann einfach auch irgendwann, ja, entspannter werden lässt. Jetzt habe ich viel geredet. Macht das Sinn?
Ja, ich finde das total spannend, weil also ich denke mir das oft und daran arbeite ich auch und dann nutze ich eben Dinge wie meine Erfahrung aus dem Karate oder aus der Meditation, um mit diesen Emotionen umzugehen, weil die kommen einfach. Ich denke, und wenn man sehr viel Erfahrung hat, so wie du, dann hat man das, ist man da eben entspannter. Und wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann muss man da, ist es natürlich auch etwas, was da geht's ja auch um was. Das ist ja dann mein Geld, das ich investiert habe. Und wenn ich dem dann gerade zuschaue, wie das jetzt ein bisschen weniger wird für den Moment, dann muss ich schon sehr gut in mir verhaftet sein und auch sehr gut wissen, dass diese Strategie jetzt auch die richtige war.
Richtig. Ja, und es gibt ja von vielen großen Investoren auch diesen einen Satz, das große Geld wird an schlechten Tagen gemacht. Mhm. Ja. Das große Geld wird an schlechten Tagen gemacht. Also warum sagt man ja auch, wenn die Börse auch mal extrem runtergeht, dass man genau dann natürlich die guten Aktien kaufen sollte, jetzt nicht beliebig irgendwelchen Schrott und irgendwas, was du nicht geprüft hast, aber dass das halt wirklich die besonders guten Momente sind. Und das es erfordert natürlich, vor allem wenn man noch nie damit zu tun hatte, ein bisschen emotionale Stabilität, und die entwickelt sich in der Zeit. Aber das hat auch noch nicht mal was, also wir machen ja hauptsächlich Einzelaktien und eben Optionen. Und bei den ETFs hast du im Grunde auch die Herausforderung. Also selbst wenn jemand in einem breiten Korb investiert ist, hat er ja auch manchmal die Herausforderung, dass es in bestimmten Phasen auch mal einen ETF, also dass der auch mal im Wert sinken kann. Ne? Das heißt also, selbst wenn du so mega breit gestreut bist, wie was weiß ich, in einem Weltindex oder in einem SPX mit 500 Aktien, bist du ja trotzdem nicht davor geschützt, dass mal etwas im Wert runtergeht. Ja, oder auch bei einem Bitcoin, wenn jetzt jemand in Bitcoin investiert. Ne? Das sind Dinge, die einfach dazugehören. Und wichtig ist einfach, dass man diese Perspektive hat und die Gründe kennt, für sich klar benennen kann, warum werden die Gewinne wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn man das für sich definiert hat und das Unternehmen hat ein gutes Management, das Unternehmen hat eine gute Bilanz, das Unternehmen hat gute Produkte, die gebraucht werden, dann gibt es da jetzt nicht den, also klar kann es am Anfang einen nervös machen, aber man wird da wirklich mit der Zeit entspannter. Man wird entspannter. Ja, das wäre vielleicht mal so eine Frage jetzt an Warren Buffett bei seiner Hauptversammlung, kann man ihm nochmal fragen. Nach Ihren knapp über 90 Jahren, fast 100 Jahren, sind Sie noch nervös, wenn die Kurse runtergehen? Ja. Sind so immer Learnings.
Ja, machst du das eigentlich? Also da gibt es ja dieses Buch von Guy Spier, die leeren Wanderjahre eines Value Investors, und da beschreibt er, dass er also seine Strategien immer überlegt, wenn der Markt geschlossen ist, und dass der ist ja sogar von New York nach Zürich gezogen, damit er mehr Ruhe hat in seinen Entscheidungen. Und ich hätte das sehr interessant gefunden, weil ich das also bis zu einem gewissen Grad verstanden habe. Und da wollte ich dich eigentlich auch schon lange fragen, wie du diese Ruhe findest oder wenn du dir deine Strategien überlegst, wie du das machst.
Also im Grunde kann ich das total nachvollziehen, weil als ich im Investmentbanking gearbeitet habe, ich meine, ich war den ganzen Tag im Markt. Das heißt, ich hatte meine 6 Bildschirme, saß vor denen und ständig hat es auch nur irgendwo gebimmelt und irgendwo geklingelt, und da war NTV und da war Reuters und da, also du hast ja neben deinen Bildschirmen, an denen du arbeitest, an deinem Platz, hast du ja noch in so einem klassischen Händlersaal, also auf dem Floor, hast du ja noch überall so richtige Fernseher, die noch irgendwo hängen und wo halt die Nachrichten noch zusätzlich irgendwie laufen. Und das ist schon eine Atmosphäre, die schon, wie soll ich sagen, also da kommst du nicht so in die Ruhe. Das heißt, ich musste auch damals erstmal extrem lernen, wie soll ich mich überhaupt konzentrieren, auch wenn ich jetzt zum Beispiel über Deals rede, wenn ich, weiß ich nicht, ein Manager von einem großen Konzern in der Leitung habe und wir reden über wichtige Dinge, wie kann ich mich da überhaupt konzentrieren, wenn um mich herum erstmal 1000 Kollegen gefühlt sitzen, überall irgendwelche Schirme sind, und also das war für mich damals auch eine krasse Situation. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich habe ja damals in München gearbeitet, ich war aber auch in London, und wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, vielleicht noch an der Wall Street ist, das ist vielleicht dann noch mal krasser, und vor allem du bist ja auch, wenn du mit den Kollegen essen gehst, du bist ständig im Reden über bestimmte Dinge. Das heißt, es ist auch ganz schwer, sich da wirklich zu distanzieren, weil du wirst ständig mit Meinungen auch konfrontiert. Na, da sagt dir einer was irgendwie, na, dann denkst du, aha, vielleicht ist das so. Und also das zu lernen, sich erstmal zu abstrahieren, ist echt nicht einfach. Also ich bin sehr, sehr dankbar, inzwischen im Grunde einfach von einer Insel heraus zu arbeiten, sehr wenig Börsenjus zu konsumieren. Also ich hatte auch letztens auch ein Einzelcoaching mit einem Mann tatsächlich aus der Schweiz. Und bei ihm war es so, also der investiert jetzt auch schon länger an der Börse, also viele Jahre, und ist dann aber zu mir gekommen, um ja auch nochmal eher das Value Investing zu vertiefen, Optionen zu vertiefen. Und der hat mir letztens auch gesagt, er war eine Zeit lang so in diesem Lärm, er war in Foren unterwegs, in irgendwelchen Aktien-Communities, und er sagte jetzt, ganz ehrlich, das hat mir nicht gut getan, weil du dann ständig halt irgendwelche Meinungen von Menschen hörst und dann glaubst du ganz oft die Meinung und kaufst vielleicht auch nach der Meinung. Und er sagt, seitdem er wirklich bestimmte Foren verlassen hat, bestimmte Communities verlassen hat und mehr einfach so seinen recht, ja, konservativen Stil durchzieht, und er ist sehr konservativ, also da hat auch wirklich so, ja, so einfach schöne, nette Werte im Portfolio, geht es ihm da einfach viel besser. Und das kann ich, also ich verstehe deinen Guy Spier, ich verstehe auch einen Warren Buffett, dass er nicht an der Wall Street arbeitet. Der hat ja auch mal gesagt, der wäre viel ärmer, wenn er an der Wall Street arbeiten würde, weil du ständig diesen Lärm hast und du brauchst den fürs Investieren nicht. Du brauchst eigentlich Konzentration, du musst dich mit einer Tasse Tee irgendwo hinsetzen und ganz entspannt einfach mal, weiß nicht, im Geschäftsbericht mal nachlesen, vielleicht mal in die Earnings nochmal reingehen, in den Earnings-Transkript, vielleicht mal die Investor-Präsentation lesen, schauen, wie sind die Zahlen, was erkenne ich in den Trends von den Zahlen, was mir gerade nicht gefällt. Also das ist der Fokus und nicht, was sagen 100.000 andere Menschen darüber. Das heißt, meine Vorgehensweise ist erstmal zu schauen, was erkenne ich an großen Themen und Punkten, die, wo ich jetzt nochmal nachrecherchieren muss, dann finde ich das für mich raus. Und dann ist der letzte Punkt zu schauen, okay, und was sagen vielleicht andere Analysten? Dann lese ich mal auf Seeking Alpha, ne? Was sagen die denn so darüber? Und was man dann aber trotzdem auch feststellt, du wirst immer gute und schlechte Meinungen vorfinden. Das heißt, auch da musst du dann wieder bei dir bleiben und dir dann auch irgendwann lernen zu vertrauen. Also Warren Buffett hat auch in einem der Videos mal gesagt, ich glaube, das habe ich auch mal im Mentoring irgendwann gezeigt, ich weiß nicht, ob in eurer Gruppe, auf jeden Fall in irgendeinem Mentoring habe ich das gezeigt, also dieses Video von einem ganz jungen Warren Buffett, der sagte so sinngemäß, investieren ist, also beim Investieren geht es nicht darum, ob du die gleiche Meinung vertrittst wie die Masse, sondern es geht einfach nur darum, dass du für dich deinen Investment Case nachvollziehen kannst. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also es gibt immer Menschen, die zerreißen eine Aktie, die nächsten jubeln sie total hoch. Das heißt, wem vertraust du? Am Ende musst du wieder lernen, dir selbst zu vertrauen. Und das ist vielleicht bei dem ersten Aktieninvestment natürlich noch ungewohnt, weil man sich hinterfragt und dann kann ich mir da wirklich vertrauen. Wahrscheinlich ähnlich wie beim Karate. Du lernst Strategien, wie du dich verteidigst und dann ist auf einmal dieser Verteidigungsfall down und denkst, Hilfe, kann ich mich wirklich verteidigen? Dann lernst du, ja, ich kann mich verteidigen, und das gibt dir wieder Selbstvertrauen und dann du vertraust dir einfach immer mehr. Also im Grunde hat dann Investieren immer mehr auch wieder mit Urvertrauen was zu tun. Also jetzt werden wir sehr philosophisch. Aber im Grunde ist es, also alle großen Investoren, die du studierst, hatten Situationen, wo die sich eingekauft haben in Werte, da auch erstmal warten mussten, bis sich ihr Case wieder entwickelt hat. Und das heißt, die mussten, bevor sie eingekauft haben, ganz genau wissen, er wird sich entwickeln. So. Und ich hatte letztens auch ein ganz interessantes Interview gelesen mit der Katie Wood. Katie Wood ist ja die Tech-Investorin vor dem Herrn. Die investiert ja nur in Tech-Werte. Je disruptiver das Geschäftsmodell, desto besser. Na, die kennst du ja, ne? Die Katie Wood.
Ich hatte die nicht gekannt, okay.
Ah, okay, da kannst du ja mal recherchieren. Also die hat auch ein riesiges Portfolio. Ich müsste mal in meinem System gucken, wie groß ihr Portfolio ist. Aber auf jeden Fall, die managt viel Geld und investiert nur in Tech. Und was glaubst du, was mit den Tech-Werten passiert? Oder ich meine, wissen wir ja alle, die sind halt ein bisschen sehr volatil oder können volatiler sein als jetzt vielleicht so eine Standard-Coca-Cola- oder Pepsi-Aktie. So, und die sagt, das ist ihr total egal. Also da gab es letzten Interview mit ihr, ich glaube in der Börsenzeitung, die sagt, also die nimmt das absolut in Kauf. Es gibt einfach Phasen, wenn sie solche Werte kauft. Es kann sein, dass ihr Portfolio dann erstmal total ins Minus rutscht, aber sie weiß, dass unterm Strich die Positionen so ausgesucht sind, dass über eine mittelfristige bis langfristige Perspektive, und das ist ja, die darf man ja niemals vergessen beim Investieren. Also investieren heißt immer mittel- bis langfristig. Handel ist immer kurzfristig. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und dann sagte sie auch, das gehört dazu. Und das hat auch wieder was mit diesen bewussten Entscheidungen zu tun. Das heißt, sie geht bewusst diese Positionen ein. Sie streut hier im Grunde auch nicht. Das ist ihre bewusste Entscheidung, dass sie halt nur in Tech-Werte geht. Und unterm Strich gibt's aber dann auch wieder, wenn wieder die Märkte steigen, alles wieder hübsch ist, ja, die Laune an der Börse gut ist, dann steigen die halt auch exorbitant und unterm Strich fährt sie trotzdem eine ganz gute Rendite ein. Ich muss schauen, wie viel es dann schlussendlich ist, aber sie ist auf jeden Fall eine der bekanntesten Investorinnen und die auch eher einen aggressiveren Ansatz fährt. Ja, mit den Tech-Werten, weil normalerweise würde ja jeder erzählen, na ja, man muss doch diversifizieren, man kann doch jetzt nicht nur in Tech-Werte gehen. Sie sagt, nö, ich mache nur Tech-Werte. Und Warren Buffett, wenn man sich sein Portfolio anschaut, ist ja auch, also er hat ja auch ein sehr konzentriertes Portfolio. Also klar, er streut, aber es gibt trotzdem auch viele, also einige Positionen, die schon auch viel Platz einnehmen in dem Ganzen. Und so hat jeder seins, aber Fakt ist, die besten Investoren, die krass die auch das meiste Geld verwalten. Jeder hat mal eine Situation, wo ein Portfolio mal im Minus ist, wo ein paar Positionen im Minus sind. Aber das ist nicht der Punkt, weil entschieden wird ja am Ende. Ja? Und wenn wir die Positionen einkaufen, dann sind wir gerade mal am Anfang. So. Und das heißt, man muss wirklich mit seinem Portfolio immer diese Langfristigkeit auch behalten. Und das, also auch als der Guy Spier, also in seinem Buch ja auch geschrieben hat, als er diese Krise hatte, 2008, ne, diese Finanzkrise. Ich meine, da sind auch die Emotionen mit ihm ein bisschen durchgegangen. Und das, aber er hat dann ja auch im Buch geschrieben, er ist dann seine Werte durchgegangen und schlussendlich hat er festgestellt, na, die sind alle gut. Also der muss jetzt eigentlich nichts wirklich verkaufen. Es ist alles, also die Werte per se sind gut, die er da drin hat. Ja, und wir haben ja auch immer die Möglichkeit, uns abzusichern. Das ist ja immer jedem selbst überlassen, ob man die Absicherungsinstrumente nutzt. Ja, also man kann ja sein Portfolio auf so vielerlei Weise strukturieren und ja, man kann auch sagen, ich bin nur kurzfristig unterwegs mit bestimmten Handelsstrategien, gehe gar nicht in dieses Langfristige hinein. Also da kann man sehr viel bauen und sehr viel basteln und das so nach seiner Persönlichkeit strukturieren. Aber es wird trotzdem in so einer Karriere auch mal eine Phase geben, wo man vielleicht auch erstmal ja so ein bisschen was lernen darf für sich. Und vor allem, wenn man am Anfang steht, gibt's immer irgendwas zu lernen. Na, wo man vielleicht doch feststellt, okay, habe ich da vielleicht zu schnell gehandelt? Habe ich da vielleicht nicht gut bewertet? Habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? War ich zu impulsiv? Habe ich nur nach einer Empfehlung gekauft und habe es eigentlich selbst gar nicht verstanden? Also man lernt sich selbst zu hinterfragen, aber all das trägt dazu bei, dass man sich selbst immer mehr vertraut und auch versteht, dass in der Ruhe die Investmentkraft liegt.
Ja, wie das so oft ist, oder? Das ist dort, wo die Ruhe ist, kommen die richtigen Entscheidungen.
Ja, und ich meine, fürs Investieren sollten wir ja auch trotzdem immer, ich sag mal, Geld verwenden, wo man jetzt sagt, gut, selbst wenn da jetzt, man sollte das jetzt nicht in der Sekunde zum Leben brauchen, um seine Miete zu bezahlen. Ja, so dass man da auch entspannter ist, dass man sagt, gut, ich kann eben dem Portfolio auch die Zeit geben. Ja, und es wird immer wieder Phasen an der Börse geben, wo es runtergeht und hochgeht und dann wieder runtergeht. Das sind so normale Phasen. Das gibt's ja auch an den Immobilienmärkten. Ich meine, was haben wir denn jetzt für eine Phase? Das ist ja jetzt auch nicht die einfachste Phase. Das heißt, jeder Markt durchlebt immer wieder so Phasen, so wie auch die Wirtschaft verschiedene Phasen durchlebt. Mal wächst sie, mal schrumpft sie. Na, das mal ist sie so lala, ne, so ein bisschen, da passiert gar nichts, so plus minus null, so gibt alles. Und unterm Strich ist es aber trotzdem besser, zu investieren, als gar nichts zu machen, weil das ist ja noch risikoreicher. So, und das ist nämlich der Hauptaspekt. Wenn man sich anschaut, also ich habe mir letztes Mal angesehen, der Euro, seit der Einführung des Euros hat der Euro, ich glaube, 40% Kaufkraft verloren. 40%. Überleg mal. Und wenn du jetzt nichts investiert hättest, also die Aktienmärkte sind dazwischen definitiv auch gestiegen. Also wenn du in gute Werte investierst, die Gewinne produzieren, wo die Gewinne wachsen, wo noch viel Potenzial ist, wo Menschen ihre Produkte brauchen, die innovativ sind, also wo die Innovationen dann auch wieder gekauft werden, die wachsen, indem sie andere gute Firmen zukaufen. Ich meine, ganz ehrlich, also klar kann so eine Company mal im Aktienkurs auch schwanken, aber unterm Strich ist das ein solides Business. Und mit soliden Unternehmensbeteiligungen, auch mit guten Immobilien, also fährt man ja grundsätzlich schon ganz gut, oder auch ein bisschen Edelmetalle im Portfolio. Ja, wenn jetzt jemand mag, auch gerne ein bisschen Krypto, ja, ein bisschen Bitcoin. Also das, da ist ja jeder, hat ja so seine Vorlieben, wie er halt investiert. Aber es ist auf jeden Fall besser, auf langfristige Sicht, als gar nichts zu tun. Ja, weil dann wird's halt definitiv weniger. Dann verlierst du halt definitiv an Kaufkraft. Definitiv.
Ja, dieses nur zuschauen ist einfach, bringt keinen Erfolg. Das ist so.
Ja, und ich meine, so ein Guy Spier oder auch ein Warren Buffett, die sagen ja auch, die checken auch nicht andauernd ihr Portfolio. Also du musst ja, wenn du jetzt wirklich eine langfristige Investitionsentscheidung getroffen hast, und jetzt blenden wir mal die Börse aus, und du beteiligst dich halt an einem privaten Unternehmen und gibst denen Geld, du bekommst die Anteile, dann gehst du doch auch nicht jeden Tag dahin und fragst, und wie sieht's aus? Das machst du doch nicht. Warum machen wir denn das an der Börse? Wieso glotzen denn die Leute 100-mal in ihr Portfolio? Wenn es jetzt langfristige Investments sind. Ich meine, ich verstehe, wenn es jetzt irgendwelche kurzfristigen Strategien sind, das ist nochmal was anderes. Aber wenn jetzt ein Guy Spier sich entschieden hat für seine, weiß nicht, 10 bis 20 Werte, die in seinem Portfolio drin sind, dann gibt es keinen Grund, täglich ins Portfolio zu gucken. Was findet man denn da? Da liegen nach wie vor die Aktien drin, fein. Aber er weiß ja, dass es auch eine Zeit braucht, bis diese zukünftigen Werte erreicht werden. Er weiß einfach, dass das halt, also worauf die sich dann eher konzentrieren oder wo der Fokus von einem langfristigen Investor sein sollte, ist, dass man einfach immer mal überprüft, läuft das im Sinne von, läuft das Unternehmen? Also Warren Buffett hat auch in einem seiner Briefe geschrieben, er möchte verstehen, ist der Moat, also der Burggraben, noch intakt oder ist der Moat kaputt? Also der Burggraben kaputt. Das ist so die Kernfrage. Ist das Management gut, dass die das da ordentlich machen? Oder also das ist es letztendlich. Aber es ist nicht die tagtägliche Preisbewegung. Und da verstehe ich schon, wenn sich Menschen dann so ein bisschen ja nach Zürich ziehen, nach Mallorca ziehen oder nach Omaha oder wohin auch immer, aber halt nicht in diesen Hotspots sind, weil da bist du ja, ich meine, stell dir vor, du bist in Frankfurt und bist selbst Fondsmanager und du hast noch die Verantwortung für zusätzliche Gelder und du wirst auch noch ständig gemessen und verglichen mit anderen Fondsmanager. Ich meine, die brauchen Karate. Kannst Karatekurse geben für Investmentmanager. Die brauchen das wirklich, weil da geht's dann, also die sind noch mal ganz anders unter Stress.
Ja.
Ja. Also es ist ein spannendes Thema, dieses Investieren. Aber schlussendlich ist es auch so wie Unternehmertum, also eine der krassesten Persönlichkeitsentwicklungsreisen.
Ja. Auf jeden Fall, weil es so viele Aspekte hat, dass man den Bildungsaspekt und auch diesen eben Selbstentwicklungs- und Vertrauensaspekt einfach auch und dieses Selbstverständnis von dem, dass man das Richtige tut.
Ja, ganz genau. Und ich möchte das auch nicht missen. Also ich mag genau diese Aspekte.
Ich verstehe auch, wenn Menschen sich für andere Investitionsziele entscheiden. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich da so seinen Weg zu finden, so wie beim Sport ja auch. Das, also ich liebe halt mein Pilates und mein Soul-Yoga. Das ist so meins. Ich würde ganz gerne noch Tanzen in mein Leben integrieren. Das habe ich dir ja auch schon mal erzählt. Also das ist das, was mir noch, glaube ich, irgendwie fehlt. Oder ja, wo ich einfach Freude hätte. Da darf ich noch mal gucken, wie ich das noch rein integriere. Aber ja, man darf so überall schauen, was passt zu einem. Und so diese ersten Schwierigkeiten sind normal. Also jetzt überleg mal, als du vielleicht dein Business gegründet hast, na, oder weiß nicht, als wir Mamas geworden sind, das ist ja auch jedes Mal so, also eine neue Situation. Und wenn du so eine frisch geborene Investorin bist, ist es auch eine neue Situation. Du bist auf einmal, oh Gott, jetzt bin ich eine Investorin. Ich verwalte jetzt mein Geld. Ja, das macht schon was mit einem. Ja, lass uns noch ganz kurz über deine Retreats sprechen, weil du veranstaltest ja Retreats für so Manager auch und so Führungskräfte, wo du ja verschiedene Aspekte, ja, da, also von Karate, Meditationen etc. rein integrierst. Was machst du da? Für wen sind diese Retreats?
Also die Retreats sind an und für sich für Führungskräfte und für Personen, die einfach gerne ihre selbst ein bisschen mehr bewusst sein wollen und die ein bisschen den Geist mit im Körper verhaften möchten. Deshalb ist ein Retreat verschiedene Aspekte. Das ist auf der einen Seite natürlich ein intellektueller Aspekt, dass es hier einen Input gibt zum Thema Wertentwicklung oder Zielvereinbarungen mit sich selbst. Und dann hat ein Retreat auch immer einen körperlichen Aspekt, zumindest so, wie ich ihn veranstalte, indem man einfach noch den Körper ein bisschen in Bewegung bringt und den Geist in den Körper hineinzieht. Und das ist einfach etwas, dass der Geist im Körper verhaftet ist. Das passiert in der Meditation. Und das passiert auch, wenn wir uns bewegen. Und man kann es ein bisschen kombinieren auch. Und für den Körper und für den Geist ist es ein sehr angenehmes, erleichterndes Gefühl, wenn das über eine gewisse Zeitspanne passieren kann. Und dass wir nicht immer nur unseren Intellekt weiterentwickeln, sondern ein bisschen angeleitet sind von etwas, was uns durchblutet und unsere Lebensgeister noch ein bisschen erweckt. Deshalb ist das Prinzip eigentlich, dass der Körper, Geist und die Seele angesprochen werden in diesen Retreats.
Sehr schön. Und wann ist das nächste?
Das nächste Retreat findet am 20. Juni statt.
Und es sind dann mehrere Tage?
Das sind 2 Tage. Da ist dann also die Anreise ist, wenn man möchte, schon, das ist an einem Donnerstag und Freitag und die Anreise ist, wenn man möchte, schon Mittwochabend. Es gibt ein gemeinsames Abendessen und danach starten die 2 Tage los. Und Freitagnachmittag gibt es dann noch eine gemeinsame Verabschiedung.
Sehr schön. Ich will auch mal zu einem deiner Retreats kommen. Ich glaube, du machst das ganz, ganz toll.
Freue ich.
Ja, und wie oft machst du die im Jahr?
Die sind 2 bis 3 Mal.
Ja, sehr schön. Nee, ich will auch irgendwann mal so ein Retreat veranstalten. Ja. Mal schauen, ob ich es in diesem Jahr noch schaffe, aber auf jeden Fall sonst nächstes Jahr. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn man so einfach intensiv und auch in physischer Form zusammenkommt.
Female Investor oder Soul Investor Retreat.
Ein Soul Investor Retreat auf Mallorca. Oh. Ja, super. Dann ja, werden wir das hier auch nochmal verlinken. Und ich bedanke mich für deine Insights zu diesem tollen Thema. Und es ist immer ein Genuss, mit dir zu plaudern.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank auch für alles, was du erzählt hast. Ich habe wieder so viel gelernt. Das war schön.
Dankeschön. Ja, dann, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch einige Impulse mitgenommen und ja, wünsche euch einen zauberhaften Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.